Matthäus 5, Vers 6. Eine weitere Seligpreisung, und hier sagt der Herr Jesus: Selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Darum heißt unser heutiges Thema auch: Glückselig sind die, die sich nach Gerechtigkeit sehnen. Wenn ihr das seht in der Reihenfolge hier der Seligpreisungen, so sehen wir, dass wir jetzt in der vierten Seligpreisung sind. Und wer auch dann mal einen Blick ins Monatsprogramm wirft, der sieht, dass wir 9 Seligpreisungen haben. Und die sind hier alle aufgelistet. Da kann man alle finden. Und jede Seligpreisung hat eine ganz besondere Verheißung. Also zuerst haben wir gehabt: Glückselig sind die geistlich Armen. Dann: Glückselig sind die Trauernden. Zuletzt: Glückselig die Sanftmütigen. Und heute jetzt bei dieser weiteren Seligpreisung: Selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Entschuldigt bitte, wenn ich einmal selig sind oder das andere Mal sage glückselig sind, denn die neue Schlachtübersetzung, die übersetzt glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig gefällt mir in diesem Fall besser. Natürlich stellt sich auch bei dieser Seligpreisung die Frage: Wie meint der Herr Jesus das? Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und zusätzlich stellt sich die Frage: Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Wisst ihr, was Gerechtigkeit ist? Ich bin überzeugt, wir wissen es nicht immer 100%, ich auch nicht. Gerechtigkeit wird nämlich oft so ganz unterschiedlich definiert. Und nicht selten haben auch wir ein ganz unterschiedliches Gerechtigkeitsempfinden. Wo man denkt, was hat denn der von Problem? Da empfinde ich gar nichts dabei. Das andere Mal empfinde ich was und der empfindet nichts. Und man denkt, komisch. Der meint, es wäre gerecht und ich meine, es wäre gerecht. Muss es doch ganz unterschiedliche Empfindungen geben. Da heißt es auch: Wer bestimmt eigentlich, was gerecht oder Gerechtigkeit ist und was nicht? Da kommt schon die Frage auf: Bist du der Maßstab aller Gerechtigkeit? Oder bin ich etwa ich der Maßstab aller Gerechtigkeit? Als Pastor toll. Oder sind unsere Politiker und die Regierung der Maßstab aller Gerechtigkeit? Und dann stellt sich dann die Frage: Ist es unsere Regierung oder ist es eine andere Regierung? Ist das Europaparlament oder sind es die Regierungen der anderen Kontinenten? Liebe Freunde und Geschwister, das sind keine unwichtigen Fragen. Und ich denke, es ist ganz gut, sich da mal auch Gedanken darüber zu machen. Ja, vielleicht denkt der eine oder andere, vielleicht ist es ja unsere Justiz, die den rechten Maßstab für Gerechtigkeit hat. Es wird ja schließlich hier auch gerichtet und Gerechtigkeit geübt. Die Justiz oder auch unser Justizminister. Doch leider wird auch ihm nicht immer wahre Gerechtigkeit nachgesagt. So habe ich auch heute einen Artikel aus Focus Online dabei. Ein Artikel, der im Juli letzten Jahres veröffentlicht wurde. Und darin heißt es: Zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Jemand hatte einen Leserbrief verfasst infolge eines Vorschlages von unserem Bundesjustizminister Heiko Maas. Unser Bundesjustizminister Heiko Maas hatte darum geworben, Flüchtlinge so schnell wie möglich in Deutschland und auch in dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Und da hat er verschiedene Vorschläge gemacht, wie das geschehen sollte. Und derjenige, der diesen Leserbrief geschrieben hatte, der schrieb: Die Langzeitarbeitslosen, die über 58 Jahre alt sind, die werden nicht einmal bei Heiko Maas erwähnt. Um illegal Zugereiste kümmern sie sich nicht. Um diejenigen, die ihnen die Steuern bezahlt haben aber nicht. Die haben im Normalfall ihren Job nicht durch Faulheit verloren, sondern durch Outsourcing, Verlagerung der Unternehmen ins Ausland, Firmenzusammenschlüssen und so weiter. Schon ihre Missachtung dieser Bürger durch Verschweigen ihrer Existenz zeigt ihre Falschheit in ihrem politischen Getue, Herr Maas. Also ein regelrechter Vorwurf an den Bundesjustizminister, dass er ziemlich ungerecht handeln würde in Bezug auf die bisherigen Bürger, die regelmäßig Steuern bezahlt haben und leider durch irgendwelche Umstände arbeitslos geworden sind und da dann eben sich mehr um die Flüchtlinge, ja womöglich um die illegalen Flüchtlinge zu kümmern. Nun, das ist in unserer heutigen Predigt ganz und gar nicht unsere Absicht, Herrn Maas politisches Getue zu unterstellen. Das will ich mir überhaupt nicht anmaßen und das wollen wir uns nicht anmaßen. Wir wollen uns in dieser Predigt weder gegen Politiker noch gegen ihr Handeln aussprechen. Ganz und gar nicht. Das sollte einfach ein Beispiel von vielen sein, worin sich deutsche Bundesbürger selbst von ihrem Justizminister, von dem man eigentlich alle Gerechtigkeit erwartet, in unserem Land ungerecht behandelt fühlen. Also enttäuscht auch selbst der Bundesjustizminister etliche Menschen in Bezug auf Gerechtigkeit. Und sicherlich ist es so, wenn man sich selbst ungerecht behandelt fühlt, so sehnt man sich schon nach entsprechender Gerechtigkeit. Natürlich gibt es da auch viele Menschen, die grundlegende Fragen nach Gott haben, das wisst ihr alle. Und wenn es doch diesen Gott reden würde, von dem ihr Christen sprecht, so fragen sie: Warum gibt es dann all das Leid in dieser Welt? Warum all das Elend? Warum Kriege? Warum Korruption? Warum all der Terror? Warum so viel Ungerechtigkeit? Ja, und wenn man in die Welt hineinschaut, da sieht man, dass nicht alles im Gleichlauf ist. Der eine ist ein ganzes Leben lang gesund und strotzt vor Kraft, ist dazu noch vermögend, lebt in einem Land, das von Frieden und Wohlstand geprägt ist. Und der andere kommt bereits als Krüppel in diese Welt und lebt womöglich noch in einem Land, wo bittere Armut herrscht, wo er keinen Beruf ausüben kann und womöglich noch mit Terror, Krieg und Unfrieden besiedelt ist. Die einen leben im Überfluss, die anderen in Armut. Wir hier in Deutschland, wir haben das große Privileg, in vielen Dingen Überfluss zu haben, Wohlstand zu genießen. In anderen Ländern herrscht bitterste Armut. Bei den einen läuft die Wirtschaft gut und sie haben Arbeit, bei den anderen bricht die Wirtschaft regelrecht zusammen, allein schon in europäischen Ländern. Ich denke da momentan an Griechenland. Und es fallen tausende Arbeitsplätze weg. Tja, wo ist da die Gerechtigkeit? Menschen kämpfen um ihre Existenz, werden obdachlos, müssen auf der Straße bivakieren. Furchtbare Bilder auch aus Griechenland. Ist das etwa gerecht? Ja, vieles könnte man noch aufzählen. Und die Ungerechtigkeit in dieser Welt scheint wirklich groß zu sein. Ja, mit Recht kann man wohl sagen, die Ungerechtigkeit dieser Welt schreit tatsächlich bis zum Himmel. Doch unser Herr Jesus sagt: Selig bist du, wenn du Hunger und Durst hast nach Gerechtigkeit. Matthäus 5, Vers 6: Selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Diesbezüglich wollen wir uns zuerst einmal fragen, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Beziehungsweise, was für eine Gerechtigkeit meint denn der Herr Jesus hier? Erstens, welche Gerechtigkeit ist gemeint? Oder dann eine weitere Frage: Was ist eigentlich mit Gerechtigkeit gemeint? Ich habe mal kurz ins Internetlexikon geschaut, habe mal nachgeforscht, wie dort Gerechtigkeit erklärt wird. Wikipedia sagt: Der Begriff der Gerechtigkeit, auf Lateinisch Justitia, bezeichnet einen idealen Zustand des sozialen Miteinanders, in dem es einen angemessenen, unparteilichen und einforderbaren Ausgleich der Interessen und der Verwaltung von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen oder Gruppen gibt. Oh, das war viel. Ich lese es nochmal. Vielleicht könnt ihr es dann ein bisschen besser erfassen. Nur ein paar Mal zu sehen, wie ein Lexikon Gerechtigkeit definiert. Also auf Lateinisch Justitia bezeichnet einen idealen Zustand des sozialen Miteinanders, in dem es einen angemessenen, unparteilichen und einforderbaren Ausgleich der Interessen und der Verteilung von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen oder Gruppen gibt. Also man kann schon so ein bisschen nachvollziehen, was hier damit gemeint ist. Die Erklärung geht allerdings noch weiter, aber ich möchte es damit belassen. Ich möchte euch da nicht so viele Theorien aufdrücken. Jedenfalls in diesem Teil der Erklärung von Gerechtigkeit sehen wir bereits, dass es nach menschlicher Sichtweise um eine Ausgewogenheit und um einen Idealzustand aller Beteiligten geht. So viel kann man mal kurz zusammenfassen. Natürlich geht es auch darum, entsprechende Gesetze und Rechtsverträge einzuhalten. Doch wie wir allzu gut wissen, ist es meistens so, dass man eben nicht immer allen Gesetzen und Vereinbarungen nachkommen kann. Und allzu oft werden irgendwelche Kompromisse gemacht, dass man das Schwergewicht mehr auf da legt oder mehr auf dort. Oder dass nicht alle Meinungen und alle Interessensgruppen immer berücksichtigt werden können. Das wissen wir auch hier aus Deutschland in einer Demokratie. Es kann nicht immer auf alles und auf jeden Rücksicht genommen werden. Das ist in der Politik sehr schwierig, aber auch unter den Völkern sehr schwierig. Doch es ist auch schon schwierig, wo nur wenige Menschen beieinander sind. Wenn wir jetzt heute gemeinsam irgendwo zum Mittagessen hingehen wollten, dann hätte wahrscheinlich jeder eine andere Meinung. Ach, der eine möchte deftig bayerisch essen, der andere möchte lieber chinesisch essen, der andere möchte vegetarisch essen. Der eine möchte in dieses Preisniveau, der andere sagt, ja, mir tut es was ganz Einfaches. Und auf jeden Rücksicht zu nehmen und dann nachher einen gemeinsamen Konsens zu finden, das ist gar nicht so einfach. Wo ist hier die Gerechtigkeit, bitteschön? Um nachher keinen zu benachteiligen. Ja, auf meinen Vorschlag ist nicht so eingegangen wie auf den anderen. Der hat doch mehr Gewicht, es gibt doch Fleisch heute. Also wo nur wenige Menschen beieinander sind, da ist es schwierig, allem gerecht zu werden. Das geht aber auch schon innerhalb einer Ehe los, wer verheiratet ist. Ob der Ehepartner sich überhaupt an das gemeinsame Versprechen des Ehebundes hält oder nicht. Ist gar nicht immer so. So einfach. Oder Eltern, die Kinder haben, wer Familie hat, die Kinder immer gerecht zu behandeln oder nicht. Oder wenn man Großeltern ist, dass man dann die Enkel richtig behandelt oder nicht. Gerade auch Kinder, die haben ja so eine große Sensibilität, was das persönliche Gerechtigkeitsempfinden angeht. Da heißt schon mit 3, 4, 5 Jahren, ah, der Peter, der hat aber vorhin 2 Stück Schokolade bekommen. Ich nur 1, das ist ungerecht. Dabei hat er vielleicht eine Stunde vorher 5 Stücke bekommen, aber daran erinnert sich Peter nicht mehr. Er empfindet es jetzt in dieser Stunde für ungerecht, wenn auch vorher alle Gerechtigkeit da war, wenn er sogar bevorzugt wurde. Da gibt es viele Beispiele, ja. Die Kinder, sie empfinden sehr stark in Bezug auf Gerechtigkeit, was ihre persönliche Gerechtigkeit anbelangt. Naja, bei Kindern, da findet man das noch normal. Doch wenn wir auf uns Erwachsene schauen, ist es ja auch nicht viel anders. Sicherlich hast du dich auch schon dabei erwischt und ich mich persönlich auch. Auch wir wollen schon auch generell gleich behandelt werden wie die anderen. Ja, nach Möglichkeit vielleicht sogar manchmal noch ein Tick besser als die anderen. Für alle, die in einem Arbeitsplatz stehen, die beobachten sicherlich immer sehr genau, mit wem der Chef viel redet oder wie der Chef den einen behandelt und den anderen und wie er dich behandelt. Und ob er die anderen womöglich besser behandelt als dich. Und wenn dem nicht so ist, dann ist der Chef eben ungerecht. Das heißt, wenn er andere besser behandelt als dich, dann sagt man, ja, der Chef ist ungerecht. Und er hat vielleicht sogar was gegen mich. Und man findet noch vieles mehr. Ja, wir könnten noch vieles aufzählen. Auch wir Erwachsenen, wir sind oft nicht besser wie die Kinder. Und gerade auch unter den Erwachsenen, da gibt es regelrechte Gerechtigkeitsfanatiker. Muss man sich schon fragen, ja? Weil man kann Fanatiker der Gerechtigkeit sein, aber ich frage, auf wessen Gerechtigkeit steht man eigentlich? Sieht man nur seine scheinbare eigene Gerechtigkeit? Und da kommen wir eben wieder dahin, wer ist eigentlich der Maßstab für Gerechtigkeit? Und da ist es schon die Frage, ob der Herr Jesus hier in der Bergpredigt eine Art von Gerechtigkeitsfanatismus meint, wenn er sagt, selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, oder was meint er eigentlich damit? Ganz bestimmt meint er damit keinen Gerechtigkeitsfanatismus. Und ganz bestimmt meint er das nicht, wenn wir uns selbst zum Maßstab der Gerechtigkeit machen und damit unser eigenes Empfinden für Gerechtigkeit aufrichten. Ja, wir sind der Maßstab. Und ich habe zu sagen, was jetzt gerecht war und was ungerecht war. Tja, wenn der Jesus das nicht meint, was meint er denn dann? Liebe Freunde, Geschwister, wir müssen an dieser Stelle unbedingt erkennen, dass unser geliebter Herr Jesus hier keinen menschlichen Maßstab und schon gar keinen menschlich individuellen Maßstab von Gerechtigkeit meint. Nein. Nein. Und ich sage nochmal, nein. Kein menschlicher Maßstab soll hier zutage kommen. Wie schon in den anderen Predigten erwähnt, beziehen sich nämlich die Seligpreisungen immer auf unseren geliebten Herrn. Es bezieht sich alles auf ihn, auf seine Art und auch auf sein kommendes Reich. Und jetzt müssen wir mal fragen, wie steht der Mensch prinzipiell da vor Gott? Also jetzt schauen wir mal auf die Menschen draußen, nicht auf uns, die wir bereits durch Gottes Gnade erlöst sein dürfen. Aber prinzipiell steht der natürliche Mensch vor Gott als völlig ungerecht da. Völlig ungerecht. Und da möchte der Mensch gerecht sein, aber wie soll er denn das machen, wenn er vor Gott ungerecht ist? Ihr kennt alle Römer 3, Vers 10 bis 12, wo geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig, keiner fragt nach Gott, alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wer Gott nicht hat, wer nicht erlöst ist durch das Blut des Sohnes, wie wir es auch vorhin im Abendmahl hatten, der ist vor Gott völlig ungerecht. Das hätte ich beinahe gerecht gesagt, ungerecht. Völlig ungerecht. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Warum? Weil der Mensch in Sünde gefallen ist und seit dem Sündenfall von Gott getrennt ist und somit gar nicht weiß, was eigentlich wahre Gerechtigkeit ist. Und irgendwie versucht der gefallene Mensch natürlich auf seine Weise gerecht zu werden, sich irgendwelche Stufen der Gerechtigkeit aufzurichten oder eigene Maßstäbe an den Tag zu legen. Ja, viele Menschen draußen, die sind auch sehr bemüht, irgendwo gerecht zu sein. Vielleicht schaffen sie es auch in manchen Punkten. Vielleicht schaffen sie es in 3 Punkten ihres Lebens. Aber in 5 Punkten erscheitern sie dafür. Es kann keiner völlig gerecht sein. Ja, der Mensch versucht, seine eigene Gerechtigkeit in seiner Sündhaftigkeit aufzurichten, so wie er denkt, nach seinen Maßstäben. Und sogar so noch irgendwie Gerechtigkeit aufschichten zu wollen und vielleicht womöglich eines Tages, wenn er oben auf der Leiter aufkommt, in den Himmel einzugehen. Ich habe mich so bemüht. Aber es bleibt dabei, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und wenn er sich noch so bemüht. Denn der Mensch muss eine andere Rechtfertigung bekommen. Er muss zuerst von Gott gerechtfertigt werden. Er muss von Gott begnadigt und gerechtfertigt werden. Und wir wissen es alle, dass es hierzu nur einen einzigen Weg gibt. Mögen uns die Menschen draußen belächeln und beschimpfen und uns womöglich als intolerante Leute bezeichnen, wenn wir sagen, es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott. Und wir wissen, Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt er selbst. Und wir wissen es, dass alle Gerechtigkeit vor Gott nur durch seinen Sohn hervorgeht und durch sein Werk im Kreuz erlangt werden kann. Nur der Glaube an den Sohn, der sein Blut und Leben für uns im Kreuz gelassen hat, der macht dich und mich vor Gott gerecht und heilig. Das muss ein Mensch doch mal erkennen und akzeptieren. Und sich auf diesen Weg einlassen, auf diesen scheinbar intoleranten Weg. Ja, der Weg ist schmal, aber es gibt nur diesen einen Weg. Und 1. Korinther 1, Vers 30 bis 31 sagt, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich im Herrn. Wie wunderbar. Jesus ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ohne ihn keine göttliche Weisheit, ohne ihn keine göttliche Gerechtigkeit, ohne ihn keine Heiligung, ohne ihn überhaupt keine Erlösung. Der Mensch hat von sich aus überhaupt nichts zu rühmen. Wenn etwas gelingt und wenn ich irgendein entsprechendes Empfinden auch bekommen darf für Gerechtigkeit, dann ist es seine Gerechtigkeit. Er ist der Maßstab. Das können wir hierin ganz deutlich sehen. Und dann können wir uns auch nicht selber rühmen und sagen, Herr, ich rühme dich. Oder der Herr hat's gemacht. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Merken wir uns immer wieder aufs Neue oder auch ein für alle Mal, wer vor Gott gerecht werden will, der braucht seinen Sohn. Ja, der Sohn ist all unsere Gerechtigkeit. Durch das Kreuz fließt all unsere Gerechtigkeit. Und auch an dieser Stelle können wir sagen, das Kreuz ist all unser Ruhm. Und da erkennen wir bereits, um welche Gerechtigkeit es hier dem Herrn Jesus geht. Da ist dein und mein Gerechtigkeitsempfinden weg, es ist im Kreuz. Und seine Gerechtigkeit kommt hervor. Selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dursten, denn sie sollen satt werden. Denkt ihr, dem Herrn Jesus geht es nicht darum, dich und mich satt zu machen in seiner Gerechtigkeit? Oh, ganz bestimmt, in seiner Gerechtigkeit möchte uns die Fülle schenken. Gehen wir einen Schritt weiter. Unser erster Punkt war, welche Gerechtigkeit? Wir haben jetzt gesehen, es ist seine Gerechtigkeit. Geht hier um keine menschliche Gerechtigkeit. Der zweite Punkt heißt, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Selig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dursten. Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit. Also wenn ich jetzt durch den Herrn Jesus in Gottes Gnade gerechtfertigt bin, vor ihm Gerechtigkeit erlangt habe, so ist es jetzt eigentlich auch das Normale, dass ich jetzt auch ein tiefes Verlangen bekomme, und das möchte der Heilige Geist bewirken, nach Gottes Gerechtigkeit, ja nach seinem Maßstab zu leben und natürlich auch in Heiligkeit zu leben. Selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das heißt, selig bist du, wenn du ein tiefes Verlangen hast, in Gottes Gerechtigkeit zu leben, erfüllt zu werden mit Gottes Gerechtigkeit. In Gottes Gerechtigkeit zu leben und natürlich auch in Heiligung zu leben. Das heißt, zugleich ein Verlangen zu haben, auch immer mehr von Sünden frei zu werden. Denn wir wissen es alle, wer zu Gott kommt, der kommt ans Licht. Da kommst du und ich, da kommen wir ans Licht. Und wir sind ans Licht gekommen. Und vielleicht könntest du es von deinem Leben auch sagen, als du zum Herrn Jesus gekommen bist und auch dich mehr mit seinem Wort befassen hat, da hat es fast wie Klick gemacht. Und der Lichtschalter ist dann gegangen. Licht ist in dein Leben gekommen, beziehungsweise du bist ins Licht gekommen. Aus der Finsternis zum Licht. Und jetzt, also wenn die Lichter aus sind, dann seht ihr mich vielleicht auch nicht so gut hier vorne. Mein Schmutz und Unrat sieht man vielleicht jetzt nicht so, aber wenn wir wirklich voll im Licht stehen, in Gottes Licht, da kommen viele Dinge hervor, die uns gar nicht so gefallen, nämlich unser persönlicher Schmutz und Unrat. Und du entdeckst Dinge an dir, welche du vorher überhaupt nicht beobachtet hast, die überhaupt nicht aufgefallen sind. Und gerade jetzt, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, ist alles so schlecht an dir, natürlich auch an mir. Dinge, mit denen wir vorhin gar keine Probleme hatten. Und dann siehst du, ach, das will ja der Herr auch nicht, das ist Sünde und das ist bei mir vorhanden und da ist noch etwas, was ich nicht abgelegt habe. Ja, es muss weg, aber so einfach ist es gar nicht immer. Also umso mehr wir uns mit dem Herrn Jesus und seinem Wort beschäftigen, aber auch ins Gebet gehen, umso mehr erkennen wir, wie schlecht wir sind. Und wie viele dunklen Stellen wir noch haben. Selbst wenn wir schon 3, 4, 5 oder 10 Jahre mit dem Herrn gehen, immer wieder tauchen dunkle Stellen auf. Und liebe Freunde und Geschwister, das ist eigentlich etwas, was normalerweise jeder von euch, und ich hoffe es, auch so bezeugen kann, dass es so ist. Und meistens ist es so, dass keiner von diesen Dingen reden will. Ich fühle mich so schlecht. Ich bin nichts wert vom Herrn und ich bin wahrscheinlich der größte Sünder. Ich denke das auch immer von mir. Und ja, der Herr zeigt mir so viele Mängel auf. Und wir reden eigentlich nie mit jemand anders. Ja, alles nur vom Herrn und Gottesdienst, da sind wir dann freundlich beieinander. Aber wir wissen gar nicht, was den einen oder anderen so sehr plagt. Und wir denken, das ist jetzt so abnormal, das ist ja nur bei mir so. Aber wenn man sich mal darüber austauschen würde, dann würde wahrscheinlich jeder sagen, ja, bei mir ist das auch so. Ach, dir geht es ja auch so und dir. Ach, haben wir gar nicht gewusst. Und da sehen wir, dass es eigentlich jedem Kind Gottes so geht. Wenn wir im Lichte wandeln und in seinem Licht sind, dann zeigt er uns unseren Unrat, unseren Schmutz. Und das ist einerseits auch sehr gut, damit wir erkennen, wo noch unsere Mängel sind. Und dass wir immer mehr in seine Heiligkeit und in seine Gerechtigkeit hineinwachsen. Das ist natürlich keine schöne Erfahrung. Aber Gott lässt es so zu bei seinen Kindern. Viele wollen gleich gar nicht darüber reden. Doch da geht es vielleicht noch einen Punkt tiefer. Oftmals entdecken wir Sünde in unserem Leben oder dunkle Stellen in unserem Leben und wir wollen diese Dinge nicht einmal so gerne ablegen. Und wir merken, eigentlich habe ich die Sünde eigentlich schon lieb. Ja, das ist eigentlich gar nicht so, dass ich die Sünde jetzt direkt verabscheue. Sondern dass man die Sünde zunächst sogar noch liebt und sie gar nicht unbedingt ablegen will. Dabei muss man auch zuerst mal dahin kommen, durch Gottes Heiligkeit die Sünde zu verabscheuen, ja, sie zu verurteilen und sagen, ja, es ist Sünde. Und ich muss durch Gottes Hilfe Heiligung erlangen. Und das ist auch das, was der Herr Jesus hier meint in den Seligpreisungen. Wer nun nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, der sehnt sich auch danach, das Verlangen nach Sünde loszuwerden. Nämlich das sehnen wir uns nach Gottes Gerechtigkeit, nach Gottes Heiligkeit. Und das nicht nur nach außen hin, sondern auch in unserem tiefsten Innersten. Mit anderen Worten, der Christ sehnt sich nach der Befreiung der inneren Besudelung durch Sünde. Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit heißt, die Sehnsucht zu haben, vom eigenen Ich und von all den schrecklichen Auswirkungen des eigenen Ichs befreit zu werden. Pah, wenn Christus die Herrschaft bei uns hat, dann ist es so schön. Aber wenn unser Ich auf dem Thron steht und unser Fleisch immer wieder hervorkommt, ach, das ist so ein Trauerspiel. Als wir uns mit der Seligpreisung der Sanftmütigen beschäftigt haben, letzte Seligpreisung, da hatten wir erkannt, dass dies letztendlich bedeutet, also sanftmütig zu sein, sich nicht mehr um das eigene Ich zu drehen, frei von Hochmut und Stolz zu sein, sich nicht selbst recht zu fertigen oder überempfindlich zu reagieren, oder zu denken, dass alle gegen einen seien und sich selbst zu bewundern. Lauter Dinge, die in Bezug auf Sanftmut stehen, aber auch in Bezug auf Heiligkeit und Gerechtigkeit. Denn all diese Dinge, wo das Fleischliche hervorkommt, die führen uns so schnell in Auseinandersetzungen hinein und zu Konflikten zwischen Menschen. Ja, auch als Glaubensgeschwister oder auch die Menschen draußen. Ich meine, sie haben ja eh nicht die Gerechtigkeit, die sie bei Gott bräuchten. Aber auch für dieses sündige, dieses ich-konzentrierte Leben sogar ganze Nationen auseinander. Das führt Menschen in Kriege und in Zerrüttungen hinein. Wer aber nach Gottes Gerechtigkeit hungert und dürstet, der möchte frei werden von all diesen Dingen. Er möchte sie loswerden. Er möchte je länger, je mehr all seine Gerechtigkeit in Christus finden. Das ist die eine Sache. Also mehr in Gottes Gerechtigkeit hineinzuwachsen, mehr in die Heiligkeit hineinzuwachsen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, dass wir dann manches Mal schon eher mit Nachteilen in dieser Welt zu rechnen haben. Und das ist die andere Medaille auch von Gottes Gerechtigkeit. Oder die andere Seite. Zumindest würden wir uns manches Mal gerne mit allen Mitteln und mit allen Konsequenzen durchsetzen wollen. Wenn wir in dieser Welt oder auch unter Menschen mit persönlichen Nachteilen zu rechnen haben. Zumindest wenn es darum geht, um unsere Gerechtigkeit zu empfinden, dann wären wir manchmal schnell dabei, uns durchsetzen zu wollen. Doch jetzt hungern und dürsten wir nach Gottes Gerechtigkeit. Wir haben uns dem Herrn Jesus angeschlossen. Wir wollen von ihm her erfüllt werden. Wir wollen von ihm her leben. Und jetzt ist all unsere Gerechtigkeit am Kreuz dahin. Und jetzt ist der Herr Jesus unsere Gerechtigkeit und seine Maßstäbe sind für uns gültig. Zum Beispiel sagt er später in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 40, und wer mit dir rechten und deinen Rock nehmen will, dem lass auch den Mantel. Kann das sein? Meint es der Herr wirklich? Dir nimmt jemand den Rock oder den Pullover? Ja, du nimmst mir den Rock, er kriegt schon noch meinen Mantel dazu. Oder in Lukas 6, Vers 30 heißt es, gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Tja, wir würden sagen, das ist doch ungerecht. Nimmt er mir das Meine weg und ich darf es nicht mal zurückfordern. Oder nimmt er mir ein Kleidungsstück weg und ich soll ihm noch ein größeres dazugeben. Poh, ja, nicht meinen super teuren Wintermantel. Aber, liebe Freunde und Geschwister, das sind Jesu Anweisungen. Das, nach unserem Empfinden ist das völlig ungerecht. Aber da jetzt Jesus unsere Gerechtigkeit ist, sind auch seine Maßstäbe unsere Gerechtigkeit. Und das muss unser Gerechtigkeitsempfinden sein. Das ist nur ein Beispiel von vielen, was der Herr sagt. Und wer mit dir rechten und deinen Rock nehmen will, dem lasse auch den Mantel. Und von dem, der dir das Deine nimmt, dem von dem fordere es nicht zurück. Ja, das sind Jesu Anweisungen. Ich weiß nicht, ob wir immer solchen Anweisungen hinterherkommen wollen. Da sagen wir, es geht um mein Recht, ist um meine Sache, ist doch mein Gegenstand und der hat es mir jetzt genommen. Da muss ich mich durchsetzen. Und liebe Freunde, Geschwister, auch ich komme da manchmal an Grenzen, wo ich sagen muss, es braucht schon manchmal eine ganze Portion Glauben. Und auch eine gewaltige Portion Selbstverleugnung, um solche Dinge oder um Unrecht über einen ergehen zu lassen. Nach eigenem Erfinden persönliches Unrecht über einen ergehen zu lassen. Aber das muss vor Gott, vor Gottes Maßstab und vor Gottes Gerechtigkeit noch lange keine Ungerechtigkeit sein. Gottes Wort sagt zu uns, Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Es geht um seine Gerechtigkeit. So wird euch solches alles hinzugelegt werden. Also ich möchte es nochmal auf dieses Beispiel von Matthäus 5, Vers 40 beziehen. Wenn der Herr Jesus sagt, dir nimmt jemand irgendein Kleidungsstück oder was anderes, dann lass ihm noch ein größeres Kleidungsstück, soll er seine Freude damit haben. Dann bin ich fest davon überzeugt, nach dieser Aussage von Matthäus 6, Vers 33, dass Gott sich dafür verbirgt. Und er wird seine Gerechtigkeit zutage bringen. Tu das, was der Herr sagt. Trachte zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles hinzugelegt werden. Du wirst keine wirklichen Nachteile einstecken müssen. Sondern wir müssen vielmehr lernen, das zu tun, was unser Herr sagt, und sein Empfinden für Gerechtigkeit an den Tag legen. Und wenn wir das tun, so wird er dir auch das Nötige geben. Das ist seine Verheißung. Hier nur in Matthäus 6, Vers 33. aber auch in vielen anderen Stellen. Ja, wir denken manchmal, ja, wenn wir irgendwas für den Herrn tun oder geben und nach seinem Reich trachten, ja, dann wird er uns sicherlich wieder reichlich entlohnen und wir werden gesegnet werden und so weiter. Wir würden sagen, ich tue etwas für Gott, um wieder etwas zu bekommen. Das ist so das logische Menschendenken. Doch Gottes Wort sagt, selig bist du, wenn du Durst und Hunger hast nach meiner Gerechtigkeit. Du bist nicht selig, wenn du danach trachtest, vom Herrn gesegnet zu werden, oder wenn du danach trachtest, wieder etwas zu bekommen, wenn du irgendetwas gibst. Gottes Wort sagt nur, selig bist du, wenn du Hunger und Durst hast nach der Gerechtigkeit. Das heißt, nach Gottes Gerechtigkeit. So wird Gott alles andere tun. So möchte ich noch kurz zu einem dritten und letzten Punkt kommen. Als erstes hatten wir welche Gerechtigkeit? Als zweites Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Drittens, du sollst satt werden. Wie in jeder Seligpreisung haben wir es auch in dieser Seligpreisung mit einer großen Verheißung zu tun. Und schließlich gratuliert unser Herr Jesus mehr oder weniger denjenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gratulation! Ja, glückselig bist du, wenn du solches tust, wenn du nach der Gerechtigkeit hungerst und dürstest. Und im Zusammenhang sagt er, denn du sollst satt werden. Das heißt, du wirst von Gott Entsprechendes bekommen, entsprechende Fülle bekommen, wonach du dich sehnst. Du selbst wirst dich niemals irgendwie mit Gottes Gerechtigkeit füllen können. Doch wenn du dich danach sehnst, wenn du Hunger und Durst danach hast, so wird dich Gott darin sättigen. Jesus kann es tun und er wird es auch tun. Alles jedoch, was er von dir und natürlich auch von mir verlangt, das ist, dass wir erkennen, dass wir ihn, aber auch nur ihn, so sehr brauchen. Und dass wir völlig von ihm abhängig sind. Dass wir ihn alle Zeit brauchen. Du sollst satt werden. Hungerst und dürstest du danach, mit seiner Gerechtigkeit gesättigt zu werden und in Heiligung zu wachsen? Ja, ihm, deinem Herrn, immer ähnlicher zu werden? Der Herr verheißt hier, so sollst du satt werden. Er wird es schenken und du wirst darin gesegnet in diesem Verlangen. Natürlich auch, wenn wir Nachteile in dieser Welt zu ertragen haben, so ist Jesus dennoch unsere Gerechtigkeit. Und wenn er eines Tages sein sichtbares Reich in dieser Welt aufrichtet und wir vielleicht jetzt in diesem Leben so viel Ungerechtigkeit um seinetwillen ertragen mussten, je nachdem, ich denke hier in Deutschland ist es nicht so großartig, aber in anderen Ländern viel mehr, so wird der Herr Jesus einen vollkommenen Ausgleich schaffen. Wenn er sein sichtbares Reich hier auf der Erde aufrichtet und wir sogar Mitregenten sein dürfen mit ihm, die Gemeinde wird mitregieren, so wird auch jede vorausgegangene Ungerechtigkeit ins Licht kommen. Spätestens im großen weißen Thron wird der Herr jede Ungerechtigkeit richten. In Epheser 5, Vers 13 sagt, das alles wird offenbar, wenn es vom Lichte aufgedeckt wird. Bei Gott ist nichts unsichtbar, er weiß um alles, aber es wird auch eines Tages wirklich ans Licht kommen. Unser Herr wird als der gerechte Richter eines Tages mit seiner Gerechtigkeit richten. Und liebe Freunde, Geschwister, die Bibelstelle, die ich jetzt wiedergebe, die ist sicherlich viel schneller von der Kanzel gesagt, als im Alltag ausgelebt. Aber ich möchte sie trotzdem nennen. Denn wenn wir nach Gottes Gerechtigkeit hungern und dürsten, so müssen wir es immer wieder auch so lernen und auch so tun, wie es Gottes Wort sagt. Römer 12, Vers 19. Ja, wer will, kann gerne mit aufschlagen. Römer 12, Vers 19. Das ist auch ein Thema, das in der Bergpredigt noch auftaucht. Da geht es um Rache. Und wenn wir unser persönliches Gerechtigkeitsempfinden aufrichten wollen und uns für ungerecht behandelt fühlen, Ja, wenn man sogar Böses tut, da empfinden wir einen Zorn, aber einen eigenen Zorn, einen Zorn quasi aus unserem Ich heraus. Und wir wollen uns am liebsten rächen. Das kann ich mir nicht gefallen lassen. Die Bibel sagt aber, wenn du dich sehnst nach seiner Gerechtigkeit, dann lass deine Rache. Überlass das alles Gott. Römer 12, Vers 19 sagt, rächet euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern gebt Raum dem Zorne Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. In der Bergpredigt sagt unser Herr sogar, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Das muss man lernen. Das ist seine Gerechtigkeit, sein Gerechtigkeitsempfinden, das wir heute leben sollen, sein Maßstab. Und er wird zu rechter Zeit seine Gerechtigkeit aufrichten und alles vergelten. Ja, wir sind schnell geneigt, selbst uns hervorzutun und selbst uns zu rächen, unsere eigene Gerechtigkeit aufzurichten, aber da sind wir noch lange nicht bei Gottes Gerechtigkeit. Er ist der Herr und er übt zu rechter Zeit Rache. Und wir werden darin satt werden. Auch indem, dass er eines Tages Rache ausübt, werden wir satt werden. Denkt ihr nicht, dass jeder von uns mehr als satt werden wird? Einerseits, wenn wir uns sehnen nach seiner Gerechtigkeit, dass die auch in unserem Leben immer mehr Fuß greift. Andererseits, wenn Gott all die Ungerechtigkeiten ans Licht bringt und auch eines Tages alles richten wird, was wir auch an Nachteilen einstecken mussten, da werden wir satt werden und gesättigt werden in überreicher Fülle. Und sicherlich tut Gott schon heute vieles, worin wir uns irgendwo satt sehen können in dieser Zeit und Welt. Ich möchte nur an ein Beispiel aus der Bibel erinnern, aber wir können auch bestimmt viele Beispiele aus dem persönlichen Leben hervorbringen. Ich denke da gerne an das Buch Esther. Da war so ein Mensch, der hat die jüdischen Menschen gehasst über alles. Damals im Assyrischen Reich. Und da war dieser Mardochai, und das war ein jüdischer Mann, der sich hat nichts besonders zu Schulden kommen lassen. Auf der anderen Seite war dieser Haman, der einen Hass hatte auf die Juden und vor allen Dingen auf diesen Mardochai. Und er hat sich schon alle Chancen ausgerechnet beim König, um diesen jüdischen Mann, diesen Mardochai, an den Galgen zu bringen. Aber Gott hat es anders geführt. Diesen Galgen, den Haman selber aufgerichtet hat, an dem wurde er nachher selbst auch aufgehängt. Gott hat es so geführt. Und Mardochai und alle anderen jüdischen Menschen, die durften sich daran satt sehen. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Spätestens, wenn wir bei ihm sein werden und er sein Reich des Friedens und das Reich seiner Gerechtigkeit aufrichten wird, hier spreche ich zunächst vom tausendjährigen Königreich, da werden wir all die Gerechtigkeit bekommen, die wir in dieser Zeit und Welt dran geben mussten. Ja, es wird so sein, wie Paul Gerhardt in diesem Weihnachtslied geschrieben hat. Kennt ihr das? Fröhlich soll mein Herz springen. Paul Gerhardt schreibt, fröhlich soll mein Herz springen dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen. Hört, hört, mit vollen Chören, alle Luft laute ruft, Christus ist geboren. Und im zweiten Vers, da sagt er, nun liegt er in der Krippen, ruft zu sich, mich und dich, spricht mit süßen Lippen. Lasset fahren, o liebe Brüder, was euch quält, was euch fehlt. Ich bring alles wieder. Das ist das Wunderbare. Das ist die Botschaft, die mit Weihnachten begonnen hat. Und an Ostern nicht aufhört. Lasset fahren, o liebe Brüder, was euch quält, was euch fehlt. Ich bring alles wieder. Und das muss dein und mein Trost sein. Wenn dich heute Dinge quälen, wenn du ungerecht behandelt wirst, wenn du argwöhnische Dinge erfährst, das kann dich quälen. Es kann dir auch vieles fehlen, oder wenn dir auch tatsächlich materielle Dinge vielleicht mal genommen würden, wenn du betrogen wirst oder andere Dinge. Was euch quält, was euch fehlt, denkt daran, Jesus bringt alles wieder. Das ist unwahrscheinlich. Und wir werden staunen, was er alles bringt, wenn wir in seinem Reich sein werden. Denn wer auf Jesus sieht, der weiß, dass diesem Herrn nichts entgeht. Und wo wir in dieser Zeit Ungerechtigkeiten leiden, wo uns manches quält und manches fehlt, lass es fahren, lass es dahin fahren. Denn Christus bringt den vollen Ausgleich wieder. Unser größtes Beispiel ist hierfür unser Herr Jesus selbst. Was hatte ihn nicht alles gequält in dieser Welt? Was hatte ihm nicht alles gefehlt? Er kam in sein Eigentum, wie wir es auch heute Morgen im Abendmahl gehört haben, und die Seinen, sie nahmen ihn nicht auf. Das denkt ihr, was Christus für Qualen hatte. Nicht nur in der Passion, sondern auch schon vorher in seinem Leben. Aber er ist im Gehorsam weitergegangen. Und er hat in Gottes Gerechtigkeit gelebt. Er war völlig gerecht. Und er hat immer den Aufblick zu Gott gehabt. Und Hebräer 12, Vers 2 sagt, dass er im Aufblick für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Er hat also über das Kreuz hinausgesehen und wusste, es wird völlige Gerechtigkeit geschehen. Jetzt geschieht ihm Unrecht am Kreuz, aber eines Tages wird Gottes Gerechtigkeit ins Licht kommen. Er achtete die Schande nicht und hat sich dann später zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Oh, wie herrlich! Was erwartet uns, wenn wir Durst haben nach Gottes Gerechtigkeit und danach hungern? Jesus wusste, nach diesen Leiden folgen ewige Freuden. Und es ist ja genauso gekommen, wie auch Jesaja bereits im Voraus sagte, wo es heißt, an der Arbeit seiner Seele wird er sich satt sehen. Und hier geht es um den leidenden Knecht, um Jesus Christus. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Jesus wusste, was alles durchs Kreuz geschehen wird. Und ihre Schulden wird er auf sich nehmen. Jesaja 53, 11. An der Arbeit seiner Seele wird er sich satt sehen. Jesus darf heute schon sehen, was durchs Kreuz alles bewirkt werden konnte, aber auch was noch alles bewirkt wird. Doch er wird sich auch in Ewigkeit satt sehen an dem, was alles über das Kreuz geschehen ist. Eine wunderbare Zukunft nämlich auch für dich und für mich. Und so sagt er auch zu dir und zu mir hier in den Seligpreisungen, selig bist du, ja glückselig bist du, wenn du heute nach der Gerechtigkeit Gottes hungerst und dürstest. Denn du sollst satt werden. Die einzige Frage, die uns jetzt am Schluss dieser Predigt bleibt, die heißt, hast du Hunger und Durst nach dieser Gerechtigkeit? Nach der Gerechtigkeit Gottes. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr danken für dein ewiges Wort. Danke, dass du immer wieder unsere Herzen durchleuchtest und uns immer wieder deine Maßstäbe aufzeigen möchtest, uns den Spiegel vorhalten möchtest und uns, Herr, deine Gerechtigkeit vermitteln möchtest. Und dass wir uns danach sehnen, ja ausstrecken, nach deiner Gerechtigkeit, nach der wahren Gerechtigkeit. Und wir danken dir so sehr, dass wir dein Wort haben und darin auch deinen Maßstab für Gerechtigkeit erkennen dürfen. Und wir möchten an dieser Stelle Buße tun. Ja, wir möchten um Vergebung bitten, dass wir schon so oft auf unseren eigenen Maßstab hereingefallen sind. Schon so oft nicht bereit waren, das Unrecht zu ertragen und alles dir zu überlassen, uns selbst zu rechtfertigen, unser scheinbares Recht auf den Leuchter zu stellen, anstatt das zu tun, was du sagst. Hilf uns, Herr, je länger, je mehr auf dich zu vertrauen und von dir her zu leben und gesunden Hunger und Durst zu haben nach deiner Gerechtigkeit und auch von deiner Gerechtigkeit erfüllt zu werden. Ja, und wir sehnen uns danach, auch in deiner Gerechtigkeit wirklich zu leben, Herr, wie du es gemeint hast und meinst. Wir danken dir, dass du der Wirkende sein möchtest, dass du uns verändern möchtest, dass du uns immer mehr in dein wunderbares Bild hineingestalten möchtest. Hilf uns, o Herr, dass wir nicht als Blinde oder Taube durch diese Welt gehen, sondern, Herr, uns das zu Herzen nehmen, Herr, was du uns zeigst in deinem Wort und auch darin wahre Täter sein können. Wir preisen dich und danken dir für diese gemeinsame Zeit und danken dir, Herr, dass du uns auch in der neuen Woche vorausgehst, Herr, und uns helfen möchtest, in deinen Maßstäben zu wandeln. Amen.